Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen, mal wieder.
Hallo Lynn, schön dich mal wieder zu sehen. Beziehungsweise sehen tun wir uns jetzt schon eine ganze Weile, aber wir haben diesen ersten Teil, wo wir über alles Aktuelle reden, so aufgenommen, dass es wirklich keiner sich anhören kann, ne?
Ja.
Falsche Verbindung, falsches Mikrofon, falsches alles.
Ja, ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir heute ausnahmsweise mal bei mir aufnehmen.
Ja.
Und da müssen wir uns auch.
Du arbeitest einfach mit Technik aus dem anderen Jahrhundert, würde ich sagen. Da muss man die Schreibmaschine rausholen, dann verbinden.
Ja, und der Adapter, der funktioniert da immer so genau. Schlecht. Nee, du hast da einen wunden Punkt vielleicht getroffen. Naja, es geht. Ich meine, von 2017.
Nein,
also gut, wir haben es dann zum Laufen gebracht und müssen jetzt halt einfach nochmal von vorne anfangen. Das macht aber nichts. Wir hatten ja eigentlich nur 20 Minuten geredet, ne? Easy peasy.
Und das werden wir jetzt einfach reproduzieren, aber noch
richtig.
Besser, weil wir sind ja jetzt schon eingelaufen sozusagen.
Wir sind vorbereitet.
Und kommen zur ersten Kategorie.
Im Vulkan. Also, wir hatten ja ungefähr 1 Million Shortlists besprochen.
Ja.
Und jetzt sind ganz viele Preise verliehen worden. Fangen wir einfach mal an damit.
Ja. Gerne, sag mal, womit fangen wir an?
Ich freue mich einfach immer noch, dass der Buchpreis an Martina Hefter gegangen ist. Das ist einfach herzerwärmend gewesen. Ich habe das Gefühl, sie ist eine Person, eine Autorin, der das ganz viele von Herzen gegönnt haben.
Ja.
Und sie hat so dieses Phänomen, finde ich, dass sie unter Schreibenden viel, viel Bekanntheit hat, sehr gut vernetzt ist. Und dass deshalb auch viele sich so für sie gefreut haben. Während das jetzt vielleicht so in der Publikumswahrnehmung nochmal ein ganz neues Licht auf sie wirft und ihr nochmal eine Bekanntheit ermöglicht, die vorher so nicht immer da gewesen ist. Ne?
Die große Bühne hat sie mit dem Buchpreis halt betreten. Ne?
Genau.
Ja. Und du hast es dir sogar ein bisschen angeguckt, ne?
Ja, ich habe mir dann, nachdem ich es erfahren habe, habe ich mir dann die Aufzeichnung der Veranstaltung mit reingezogen. Und komischerweise wusste ich ja, wie es ausgeht, aber ich war so krass emotionalisiert, dass ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe, weil man eben auch sieht bei dieser Aufnahme, dass sie, während halt so gesagt wird, ja, jetzt verkünden wir es gleich, da guckt sie so rum irgendwie und man merkt einfach so extrem, dass sie überhaupt nicht damit rechnet und dann wird so ihr Name genannt und sie guckt so erschrocken hoch, so wie in der Schule, wenn man so aufgerufen wird und damit nicht gerechnet hat, weil man gerade nicht zugehört hat. Und dann fällt ihr Name und sie ist so erschrocken und dann freut sie sich so unglaublich und dann ging eben dieses schöne Bild rum auch, wie sie ihren Mann, Jan Kuhlbrot, auch Schriftsteller, umarmt, war ja schon mal bei uns zu Gast auch. Naja, und ich meine, ich kenne auch beide so ein bisschen und das ist einfach, ich habe mich einfach mitgefreut. Ich habe mich einfach wirklich mitgefreut.
Ja, und ich finde es auch so interessant, weil die haben, als sie losgefahren sind, hat, glaube ich, Jan Kuhlbrot ein Bild gepostet, wie sie so in Leipzig in den ICE steigen.
Ja.
Und überleg dir mal, was das für eine Reise ist, die man da macht. Man steigt irgendwie in den ICE, fährt nach Frankfurt, setzt sich da in diese Veranstaltung rein, denkt so, okay, gut, dann bin ich halt jetzt mit, dann lächle ich kurz, wird den Preis gewinnen, dann war es ganz nett, haben wir einen schönen Abend in Frankfurt und geht nach Hause. Und plötzlich hat man den Deutschen Buchpreis gewonnen und hat seinen Partner dabei und irgendwie ist alles einfach da und alles ist so perfekt für diesen Moment. Ne?
Ja, Wahnsinn. War richtig, richtig schön. Man muss nur leider sagen, also es war ja eine Überraschungsentscheidung, dass, ne, weil wir kennen das vom Buchpreis, dass trotzdem zumindest ja meistens irgendwie Texte auch prämiert werden, die so, ich sag mal, eine offensichtlichere Agenda haben. Ich sag's jetzt ganz vorsichtig, ist jetzt ins Unreine gesprochen, aber das ist ja ein sehr persönliches Buch und auch ein Buch, was zwar bis nach, ja, bis auf den afrikanischen Kontinent reicht und auch globale Ungerechtigkeiten zum Thema macht, aber auf eine sehr subtile Weise und eine sehr, ja, eben intime Weise.
Mhm.
Und das ist vielleicht das, was mich sehr erstaunt hat dann, dass dafür die Jury ein Ohr gehabt hat, ein Auge, wie auch immer, und das zu schätzen gewusst hat. Es ist ein sehr, sehr ruhiges und ein sehr stilles Buch, ein sehr überlegtes Buch. Und ja, es gab aber auch einige Nominierte, die eher bekannt dafür sind, so ein bisschen lauter in der Öffentlichkeit zu sein. Und die haben das, glaube ich, teilweise nicht so gut aufgenommen.
Nein, Clemens Meyer aus Leipzig hat sich sehr aufgeregt. Ich weiß gar nicht, das ist bei der Übertragung wahrscheinlich nicht so richtig rausgekommen, oder? Oder hast du das da schon mitbekommen?
Da habe ich es nicht so richtig mitbekommen.
Nee. Sowas ist aber auch oft so, weil die Kameras sind ja auf die Bühne gerichtet und da sind dann auch die Mikrofone oder so. Es haben dann aber natürlich alle im Nachhinein drüber geschrieben und Clemens Meyer. Also erstmal so, er ist beim Buchpreis rausgerannt und hat sich sehr aufgeregt. Er war nominiert und hat sich sehr aufgeregt, dass er den nicht gewonnen hat, schon in dem Moment. Und ist eben rausgerannt dann und hat dann auch geschrien, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja.
Und dann hat er aber im Nachhinein auch jetzt sehr viele Interviews gegeben. Also unter anderem eben dem Spiegel und auch dem MDR.
Finde ich aber auch schon so einen Gestus. Also dass man dann dieser Frau, die diesen Preis bekommen hat, auch noch so, ich sag jetzt mal überspitzt, diese Bühnen nehmen muss.
Ja, es ist allerdings auch interessant, dass alle auch so ein bisschen mitmachen, ne? Also ich fand sowohl in den Nachbeschreibungen von diesem Eklat, da stand so, naja, der große Preis und so ein kleiner Eklat oder so. Es gab auch viel, ich würde sagen, schon auch viel Verständnis irgendwie so von den großen Zeitungen oder so für dieses Rausgehen. Es gab, glaube ich, auch so ein bisschen so eine unterschwellige, so nach dem Motto, naja, eigentlich hätte der den Preis schon verdient gehabt. Ja. Er hat ja diesen großen 1000-Seiten-Roman über mehrere Dinge
ja
und der hat da so lange
dran
geschrieben.
Oder? Mein Gott, wie viele Leute diesen Preis verdienen, wie viele Leute so wunderbare Bücher schreiben. Also wer ernsthaft glaubt, dass diese Shortlist von 5 Texten, die einzigen Bücher, die jetzt die ganze Zeit in diesem Jahr erschienen,
so,
verdient hätte, diesen Preis zu bekommen, das ist doch pure Verblendung.
Ich glaube, es ist auch leider so ein bisschen, es wäre ja schön, wenn man das so einfach machen könnte, dass man sagt, okay, Clemens Meyer hat das Buch seit 2008 geschrieben, das heißt, das hat es am meisten verdient, weil der sitzt da seit so und so vielen Jahren drin und Martina Hefter hat ihr Buch in was weiß ich, wie welcher Zeit geschrieben, vielleicht nicht in der gleichen so. Aber so funktioniert das auch nicht, so funktioniert auch Kreativität nicht. Ne? Manche schreiben jede, also Seminar hat irgendwie, der brauchte 20 Tage, um ein Buch zu schreiben.
Ja.
Und hat ein unfassbar großes Werk und hat eine Bedeutung, aber so, und manche brauchen halt 5 Jahre dafür, aber das ist alleine auch nicht das Merkmal, nach dem ein Buchpreis verliehen wird. Also den kriegt man nicht für die meiste Zeit am Schreibtisch.
Nee.
Das ist nicht.
Und weißt du, es ist auch am Ende so, also ich verstehe jede Form der Enttäuschung. Ja, es ist nun mal so, dass im Literaturbetrieb einfach so eine krasse Wettbewerbsthematik herrscht. Man wird immer so ein bisschen dahin gedrängt, sich durchzusetzen. Es gibt so und so viele Stipendien, es gibt so und so viele Preise. Und wenn du nie auf der Liste stehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du jemals draufstehst. Und je öfter du draufstehst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Natürlich sind Menschen enttäuscht, ne? Wir verdienen wenig Geld in vielen Stellen und natürlich hoffen alle auf ein großes, saftiges Preisgeld.
Ja.
So, das ist völlig menschlich. Da würde ich eher anfangen, diese Preisstruktur zu kritisieren, als das Bedürfnis der AutorInnen, da was abzugreifen. Und insofern verstehe ich auch, wenn jemand sich große Hoffnung gemacht hat und dann enttäuscht ist. Was ich nicht verstehe, ist, wenn ein erwachsener Mann diesen Impuls, also auch Tage nach der Veranstaltung, nicht in den Griff kriegt. Also dafür fehlt mir einfach jegliches Verständnis.
Ja, Clemens Meyer hat so ein bisschen die Scheuklappen auf, ne? Und sieht halt seine Perspektive, aber sieht nicht die Perspektive von den Menschen drumrum.
Ja.
Und ich habe einen kleinen Auszug mitgebracht aus dem Spiegel, wo er sagt, also wo er auch nochmal erzählt, warum er so gerne das gewonnen hätte quasi und es dann so begründet, wenn ich jetzt auf Platz 1 der Bestsellerliste wäre, dann hätte ich 100.000 neue Leser und könnte meine Schulden bezahlen. Ich wäre meine finanziellen Sorgen für eine Weile los. Ich muss eine Scheidung finanzieren und habe 35.000 Euro Steuerschulden angehäuft und andere Schulden auch. Viele Leute im Literaturbetrieb können sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man wie ich gerade mal 4.000 Euro auf dem Konto hat und hohe Schulden. Da frage ich mich echt so, das hast du ja auch in unserer vorherigen Aufnahme gesagt, die jetzt nicht mehr da ist, aber wir sagen das nochmal, weil ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, das ist eigentlich ein total, also es ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist wirklich ein total absurder Gedanke, dass man sich das nicht vorstellen kann. Also
ja, weil im Literaturbetrieb alle so viel verdienen oder was? Also was denkt er denn?
Frag mich, wer im Literaturbetrieb viel mehr Geld auf dem Konto hat. Ja, so, weißt du, also so, sorry, das ist.
Und klar, ne, da ist ein hoher Schuldenberg dabei und ich glaube auch, wenn du dann emotionalisiert bist, okay, geschenkt,
ja,
ne? Aber insgesamt war das einfach eine peinliche Aktion. Und
naja, und ganz ehrlich, sorry, aber Steuerschulden entstehen nicht einfach so aus dem Nichts, so, ne? Das hat schon auch was.
Naja, und vor allem ist kein Buch dazu da und kein Preis, die irgendwie abzubezahlen.
Nee, so. Also ich meine, es ist schön, wenn du das kriegst, ja, und kannst es dann machen, ne? Aber du kannst halt nicht damit rechnen. Du hast halt.
Genau, das ist halt keine Strategie. Das ist wie wenn ich anfange, jetzt Lotto zu spielen, um schuldenlos zu werden. Also ich schreibe doch nicht 10 Jahre an einem Buch. Das ist vielleicht auch nochmal wirklich ein guter Gedanke. Wer setzt sich denn dann tatsächlich hin und schreibt 10 Jahre an einem Buch, mit der Hoffnung, dann so ein Preisgeld dafür zu bekommen, dass man die Schulden abbezahlen kann? Weil dann schreibe ich doch lieber 2 Jahre an einem Buch, dass ich nicht so viel Zeit reinstecken musste. Also man merkt einfach, glaube ich, dass er hochemotionalisiert ist und jetzt auch vieles nochmal anspricht, um da so eine gewisse Begründung reinzukriegen, weil in einem Interview mit dem MDR, das glaube ich ein bisschen früher erschienen ist, hat er irgendwie gesagt, ja, würde sich die Gesellschaft wohl in ein paar Jahren umgucken und sagen, oh, wie kam es denn zu der Entscheidung, so nach dem Motto, dein Buch ist das Bessere gewesen, warum hast du es nicht gekriegt? Und ich finde, da merkt man schon so dieses, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, dann sage ich jetzt mal noch, dass ich Schulden habe. Also, ne, so dieses Herumlavieren darum, warum das jetzt so für ihn so ein Riesending ist, insgesamt einfach mal nichts sagen, einfach mal Leute kurz sich freuen lassen, dass die einen Preis bekommen haben, vor allem, wenn es Frauen sind über 50, die im Literaturbetrieb keinen leichten Stand haben und die mit Sicherheit auch keine 4.000 Euro auf dem Konto haben, ist jetzt eine Spekulation, aber davon gibt es im Literaturbetrieb genügend.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, es wäre gar nicht so wild, wenn er damit nicht einer anderen Person die Bühne wegnehmen würde, die sie eigentlich haben sollte. Ich glaube, so ein bisschen Reibung und auch ein bisschen sich aufregen und auch mal zu sagen, nö, ich freue mich jetzt nicht, sondern ich bin einfach genervt oder ich hätte mir das gewünscht und ich sage auch, dass ich meinen Text so gut finde. Das ist, das kann nicht schaden, nur es ist halt dann wieder so das Klassische, ne? Die Frau, die da steht, die wird nicht respektiert. Und der Mann sagt, ich finde es so scheiße, dass ich nicht irgendwie, und ich hätte es verdient und sowas. Ja. Und da hat man wieder so viel, was irgendwie schief ist.
Hat er sich auch einfach keinen Gefallen getan mit dieser sassy Art und Weise jetzt. Aber es schlägt auch so ein bisschen in eine Kerbe. So ganz ansatzweise ist mir nämlich noch was aufgefallen. Ich habe mir ein Literarisches Quartett mal wieder reingezogen, weil eben Martina Hefter besprochen wurde mit ihrem Roman und aber auch Ruth Maria Thomas. Und es war wie immer auch irgendwie befremdlich. Also ich bin erstmal Katrin Schumacher sehr dankbar, die Kritikerin vom MDR, selbst auch Schriftstellerin, die da in Halle sitzt und die eben dieses Buch von Martina Hefter dort mit reingebracht hat und sehr klug und sehr wohlwollend über diesen Text gesprochen hat. Und versteht mich nicht falsch, alle haben wohlwollend über diesen Text gesprochen, alle sind sich einig, dass das ein großartiger Roman ist, aber dann entbrannte so eine merkwürdige Diskussion über die Danksagung, also wo ich mir jetzt schon wieder in den Kopf greifen könnte, weil also im Prinzip war so dieses Ding, ja, also ne, diese Danksagung, die hätte man wegstreichen müssen als Lektor und als Verlag kann man sowas nicht drucken und man muss wissen, dass in dieser Danksagung halt sozusagen das, was nicht auf dem Umschlag steht, was aber alle so reinlesen, zum ersten Mal ausgesprochen wird und damit meine ich das Label der Autofiktion. Auf dem Text steht Roman und das absolut zu Recht. Und es ist eine gute Entscheidung gewesen, das so zu machen. Ich finde es gut, dass dieses Buch nicht damit kokettiert, autofiktional zu sein. Ich finde aber, man kann einer Autorin schon zugestehen, dass sie einfach sich bei ihrem Umfeld bedankt im Nachgang für gewisse Sachen, für gewisse Inspirationen und eben ich weiß jetzt nicht, warum die sich da so dran aufgehangen haben, aber es hieß dann eben auch von Thea Dorn, dass sie schreiend weggelaufen wäre, wenn da Autofiktion draufgestanden hätte, weil das eben schon wieder so eine Geschichte ist, so eine mittelalte Frau, die da ihren kranken Mann pflegt und das kann man sich ja nicht antun.
Das ist wirklich schlimm, ne?
Und das schlägt schon wieder in diese Kerbe, von der ich gerade spreche, ne? Dass es eben diese Abwertung gewisser Topoi gibt, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und ja, im Fernsehen sagt man dann vielleicht auch manchmal schnell was dahin, aber ich fand es echt unangenehm.
Aber ich glaube, dahinter steckt trotzdem auch eine gewisse Haltung, ne? Also
absolut.
So eine Geschichte, einfach sowas überhaupt zu sagen.
Ja.
Ich würde sowas niemals sagen, irgendwie, dass eine Geschichte quasi, dass man von einer Geschichte schreien wegläuft, ich finde das völlig absurd.
Das ist absurd, aber mal gut, du hast absolut recht, da zeigt sich so eine internalisierte Haltung, die wurde auch ein paar Takte später nochmal deutlich, als Thea Dorn meinte, nachdem es um 3 Frauenperspektiven hintereinander ging in 3 verschiedenen Büchern und sie meinte, ist ja heute eine richtige Frauenrunde, so für Frauenliteratur, wo ich auch dachte, ach, herrje, wo fängt man denn da jetzt schon an? Sind wir da nicht längst drüber weg? Aber ne, das ist genau das, was du sagst. Das sind diese internalisierten Sichtweisen, Ja, ich bin dankbar, dass Katrin Schumacher da saß. Der hat man das, glaube ich, also ich bilde mir ein, ich hätte ihr eine gewisse Verwunderung darüber angemerkt. Ja. Das ist natürlich jetzt Interpretationssache, aber gut, dass sie da was anderes hochgehalten hat. Aber ja, ich sag mal so, es bleibt spannend. Ich war heute übrigens im Hugendubel, weil der ist ja irgendwie umgebaut worden vor ein paar Monaten. Und ich war zufällig in der Innenstadt, muss man echt nicht, also mache ich auch nie wieder, aber ich dachte, ich gehe mal rein. Und ich habe im Eingangsbereich vergeblich Martina Hefter gesucht.
Echt?
Ja, und vielleicht war sie vergriffen, aber Clemens Meyer, liebe Grüße gehen raus, stand übrigens dort. Ja, ich hoffe, dass das jetzt mal ihr noch ein bisschen vergönnt sei, diese Bühne und diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Ansonsten wollten wir noch kurz sagen, dass ein Verlag aus Leipzig beim Deutschen Verlagspreis bedacht worden ist, Akono.
Stichwort Bühne.
Richtig, Stichwort Bühne. Akono verlegt afrikanische SchriftstellerInnen, die ebenso zeitgenössische afrikanische Identitäten und Lebenswelten erzählen und eben auch die Vergangenheit ihrer bewegten Länder und Gemeinschaften neu bearbeiten. In den Verlag angegliedert ist auch so ein Kulturmagazin, so ein Online-Kulturmagazin, der auch den gleichen Fokus hat und damit eine ganz wichtige Arbeit leistet. Ich habe vor ein paar Jahren mal die Verlegerin Jona Elisa Krützfeld interviewt für den Kreuzer über diese Anfänge und Schwierigkeiten, einen unabhängigen Verlag aufzubauen. Und ich bin total begeistert, dass sie jetzt dieses Preis bekommen hat. Einfach weil, ne, weil ich sie auch sehr gönne und weil sie so einen wichtigen Job macht. Und gleichzeitig musste ich so ein bisschen bitter lachen, weil die Hotlist, die ja auch dann noch einen Preis vergeben hat, haben wir auch schon drüber geredet, über diese Shortlist, hat noch einen Aufruf veröffentlicht, wo es um diese Förderlandschaft geht für Verlage, vor allem für unabhängige Verlage. Und ich habe echt so gedacht, das ist so ein bisschen wie Organspende in Deutschland. Und verzeih mir jetzt diesen morbiden Vergleich, ich will damit niemandem zu nahe treten, aber so wie es eben zahlreiche Menschen gibt, die auf eine Spende warten und es wirklich viel zu wenig Organe für diese Menschen gibt, ist es genauso in dieser Förderlandschaft. Da gibt es halt einen Haufen unabhängige Verlage und dann kommt die Bundesregierung und klatscht da einmal so ein Preisgeld raus und
lässt sich dann fotografieren.
Lässt sich dafür abfeiern, aber eigentlich gibt es halt zahlreiche, denen damit nicht geholfen ist und die das Geld haben, ich weiß nicht, wie viel man damit machen kann am Ende, ne, mit so einem Preisgeld von, weiß ich nicht, 50 oder 30.000 Euro. Und alles andere wird massiv kaputt gespart durch das Handeln der Regierung. Okay, wir haben euch den Link auf jeden Fall nochmal in die Folgenbeschreibung kopiert. Das kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Da kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl, warum eben die unabhängigen Verlage sich zwar dann freuen, wenn sie prämiert werden, aber insgesamt die Stimmung komplett scheiße ist. Also das muss man einfach so sagen. Gut, aber dann haben wir doch, warte, eine Sache noch, bevor wir zu unserer großen Hang-Kang-Folge kommen. Ja, es ist ja jetzt literarischer Herbst in Leipzig. Auf die Buchmesse folgt ja immer der literarische Herbst in Leipzig und ein ganz wunderbares Festival. Da fiel es mir nicht so schwer, Tipps rauszufinden wie in Frankfurt, aber ich muss dich enttäuschen, es gibt hier auch keine Weltrekordversuche, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber zum Beispiel Dienstagabend darf ich eine tolle Veranstaltung wieder moderieren, das mache ich jetzt seit 4 Jahren, beste erste Bücher, wo Debüts vorgestellt werden, auch zum Beispiel mit Ruth-Maria Thomas. Kann ich dir aber dann, wenn es rum ist, einfach noch mehr von erzählen,
ja, sehr gerne,
wenn du möchtest. Und auch Martina Hefter und Jan Kuhlbrot werden zu Gast sein. Und auch das Edith-Magazin, für das ich tätig bin, hat ein tolles Programm, für den Samstag. Könnte man mal ins Programm reinschauen, wenn ihr in Leipzig seid und noch nichts vorhabt. Die helle Kammer. Josef, es geht los mit unserem ganz spontanen Folgenthema. Wir reden über Hang Kang.
Ja.
Ich freue mich wahnsinnig.
Passend zum Nobelpreis und passend dazu, dass du sie ja auch schon magst und kennst sozusagen.
Richtig.
Von den Büchern her.
Richtig.
Und wir deswegen unsere Nobelpreisfolge, die wir ja auch im letzten Jahr gemacht haben, zu Jörn Fosse, dieses Mal aber sehr schnell machen konnten.
Eben, nicht so viel Neues lesen mussten. Ich habe mir aber für die Folge heute auch nochmal ihre erste Erzählung angeschaut, die überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde und auch ihre beiden anderen großen Romane, die in deutscher Übersetzung vorliegen, als auch den Titel Weiß, ein Buch, das ganz anders funktioniert. Und du hast sogar ihren neuesten Roman gelesen und diese Leseeindrücke wollen wir hier ein bisschen zusammenführen, um einen Eindruck von Hang Kangs Schreiben zu bekommen. Das ist für mich irgendwie auch eine besondere Situation, dass wir hier mal jemanden vorstellen, von dem wir alles gelesen haben. In den meisten Fällen ist das Werk von vielen Menschen so umfangreich, dass wir das nicht erschöpfend besprechen können.
Und das muss man bei ihr sagen oder das kann man gleich schon mal sagen. es ist sehr niedrigschwellig, was den Umfang angeht.
Ja, aber es liegt also natürlich nicht nur daran, dass sie nicht viel geschrieben hätte. Im Gegenteil, nee, sondern meine, weil ja, einfach längst nicht alles übersetzt wurde.
Das ist das eine, genau. Genau. Es ist nicht so übersetzt. Und es ist aber auch so, dass die Sachen, die sie geschrieben hat, in der Regel doch sehr dünn sind.
Stimmt, es sind dünne Bücher und es ist eben noch nicht alles übersetzt. Insofern haben wir diese schöne Situation, dass wir uns eigentlich alles angucken können, was jemals übersetzt worden ist. Und ich bin mir sicher, nach der Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis, der wird ja dann im Dezember auch verliehen, wird noch zahlreiches mehr übersetzt werden. Und da freue ich mich wirklich drauf. Und ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt, ob du dich auch drauf freust, weil du kanntest sie vorher gar nicht, oder?
Nee.
Na dann
lass. Also ich kannte den Namen, ne?
Ja.
Aber ich hätte noch nichts von ihr gelesen.
Mhm. Dann werde ich dir nämlich jetzt kurz was über sie erzählen und dann steigen wir in ihre Texte ein. Wir haben es hier mit einer Schriftstellerin zu tun, die 1970 in Südkorea geboren worden ist, als Tochter eines Schriftstellers übrigens. Sie hat ab ihrem 11. Lebensjahr in Seoul gelebt und dort koreanische Literatur studiert. Das sind so die großen Stationen. Sie hat übrigens 2018 erst einen Beitrag für das Kunstprojekt Future Library der schottischen Künstlerin Katie Paterson geschrieben. Ich weiß nicht, ob du dieses Kunstprojekt kennst.
Total.
Wir hatten das auch schon mal erwähnt, ne?
Ja.
Da schreiben AutorInnen für dieses Kunstprojekt Texte, die, ich glaube, 2114 in einer Anthologie veröffentlicht werden. Also es ist sozusagen ein Schreiben für die Zukunft.
Und die werden dann so eingeschlossen,
genau,
quasi in, wie in so Kapseln und dann sollen die dann später.
Genau, in einer Bibliothek in Oslo sind die verwahrt und ist das nicht der Hammer? Auch diese Vorstellung, dass man jetzt einen Text schreibt, der dann erst 2114 gelesen werden wird, unglaublich.
Ja, und ich glaube, jedes Jahr wird eine Autorin, ein Autor ausgewählt, oder?
Genau, 100 sollen es werden insgesamt, ja.
Also da war sie auch schon dabei sozusagen.
Genau, sie hat auch kreatives Schreiben unterrichtet, macht auch Kunst, das ist auch ganz interessant. Ich bin da zufällig drauf gestoßen, als ich nochmal auf ihrer Website rumgestöbert habe. Grundsätzlich alles sehr künstlerisch, auch die koreanischen Ausgaben ihrer Bücher sehen wirklich toll aus. Sie hat Anfang der 90er mit Gedichten debütiert, ist dann aber mit ihrer Prosa bekannt geworden. Eine erste Kurzgeschichtensammlung von ihr ist im Jahr 1995 entstanden. Und der Aspekt, den ich am, oder sagen wir, es gibt drei Aspekte, die ich mit ihren Büchern am meisten in Verbindung bringe. Einmal ist das die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt Texte, in denen verheiratete Männer und deren Frauen eine große Rolle spielen. Wir kommen auch noch zu Texten, wo das anders ist, aber diese Konstellation ist sehr typisch. Ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass Han Kang nichts anderes schreibt, sondern dass dieser Topos einfach recht universell ist und sich das gut für die Übersetzung eignet. Also sollten wir sie mit diesem Eindruck nicht auf etwas reduzieren. Das ist jetzt nur eine Feststellung, die auch so ein bisschen der Funktionsweise des Buchmarkts geschuldet ist. Das zweite sind die, ja, Ovidschen Verwandlungen. Also es gibt immer eine Transformation, Frauenkörper, die zu Pflanzen werden. Zum Beispiel ist das schon in der ersten Erzählung, die auf Deutsch erschienen ist, ein zentrales Element. Der dritte Aspekt ist die Frage danach, unter welchen Lebensumständen ein Mensch lebendig und Mensch sein kann, seine Identität bewahren kann. Und da geht es teilweise um ganz elementare Dinge wie Feuer, Wasser, Erde, Luft, sage ich jetzt mal. Und vor allem immer auch oft die Liebe, die Anerkennung der Gesellschaft. Und all das ist schon angelegt in dieser Erzählung, die Früchte meiner Frau. In dieser Erzählung geht es um ein Ehepaar, die sind relativ jung, noch unter 30. Sie haben in ihren frühen 20ern geheiratet und er arbeitet. Sie führen ein total durchschnittliches Leben und er nimmt seine Frau eigentlich gar nicht mehr wahr, bis sie eines Tages im Mai ihm blaue Flecken zeigt, die sie irritieren, die tun aber auch nicht weh. Und er sagt dann, gut, wenn das jetzt nicht weh tut, dann brauchst du erstmal nicht zum Arzt gehen. Und in diesem Moment, es ist aus seiner Perspektive erzählt, wird ihm erstmal klar, wie entfremdet er von seiner Frau ist. Er fragt sich in dem Moment auch, wann habe ich die eigentlich das letzte Mal nackt gesehen? Und war die schon immer so dünn? Und gerade auch für so ein extrem junges Paar eigentlich auch eine Sache, die mich irritiert hat. Ich dachte in dem Moment, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, dass die schon sehr viel älter sind. Es wird dann Sommer und er vergisst einfach diese Flecken völlig, was ich auch bemerkenswert finde, dass er das komplett verdrängt. Also er schreibt es dann auch so, ich dachte nicht mehr an die Flecken bis zum Sommer und in diesem Sommer stand sie halt wieder am Tisch und sagte, guck mal, die sind größer geworden. Ne? Also da wird auch nicht kommuniziert. Sie ist noch dünner geworden, sie hat ihren Glanz verloren, die Flecken haben sich ausgebreitet. In der Retrospektive wird dann auch deutlich, dass die Frau sich eigentlich auch krank fühlt, also jetzt doch auch unwohl fühlt. Sie hat wohl vor der Hochzeit an einem Haus an einem steilen Hang gelebt, ohne Zentralheizung, wo sie also täglich so einen steilen Berg rauf und runter ist. Das wird alles in wenigen Sätzen runtergebrochen. Sie hat für einen kleinen Lohn in einem Verlag gearbeitet. Und es wird schon deutlich, dass sie in diesem entbehrlichen Leben sich lebendiger gefühlt hat als jetzt mit ihrem Mann in einem Haus mit einer Heizung. Und das ist so ein riesiges Hochhaus an so einer Schnellstraße. Also man hat wirklich diese Großstadtverhältnisse, die für Südkorea auch ganz typisch sind. Und sie geht da regelrecht ein. Und das ist es eben auch das, was ich meinte, ne? Dieser Entfremdungsmoment des modernen Menschen von sich selbst, von seinen eigentlichen Bedürfnissen. Sie verkümmert dann also regelrecht und nach einer Dienstreise kommt der Mann heim und er findet seine Frau auf dem Balkon und sie ist quasi schon so eingewachsen in so einen Topf Erde. Mhm. Und diese blauen Flecken haben sich eben entwickelt, so grün, also sie ist einfach grün geworden.
Ja.
Und er beginnt dann sie zu gießen und sie treibt dann Wurzeln auf in so einem kleinen Topf, der ihr dann auch zu eng wird. Und dann kommt der Winter. Und es geht ihr zunehmend schlechter. Ich habe da mal ein Zitat mitgebracht. Das sind jetzt zwei verschiedene Stellen, die ich hintereinander lese. Es gibt nämlich einen kleinen Teil dieses Textes, der dann aus ihrer Perspektive erzählt ist, weil sie einen Brief an ihre Mutter schreibt. Da heißt es dann, es wird kälter mit jedem Tag. Wie viel Laub ist heute in der Welt zu Boden gefallen? Wie viele Insekten haben auf den Wiesen ihr Dasein ausgehaucht? Wie viele Schlangen haben ihre Haut abgestreift? Haben nicht auch einige Frösche deshalb vorzeitig ihren Winterschlaf begonnen? Das fragt sie ihre Mutter und er schreibt wenige Seiten später erzählt, eines Tages, als die Blätter, die einst Hände und Haare meiner Frau gewesen waren, gänzlich abfielen, tat sich an der Stelle, wo früher ihr Mund gewesen war, eine Öffnung auf. Eine Handvoll reifer Samen fiel heraus. Ja, und da ist diese Frau dann endgültig zur Pflanze geworden, verkümmert und er pflanzt diese Samen dann ein und hofft eben später, dass sie wieder austreiben. War ehrlicherweise ein bisschen verstörend, der Text tatsächlich, aber hat eine ganz thematisch eindeutige Spur gelegt. Das hat mich ein bisschen an Paul Auster erinnert, wo es um dieses Manuskript ging, das nie veröffentlicht wurde und wo so die drei Romane schon so drin steckten. Und man kann definitiv sagen, dass in diesem Text schon die Idee zu ihrem großen Roman Die Vegetarierin drin gesteckt hat, also eins meiner Lieblingsbücher. Da geht es wieder um die Sicht eines Mannes auf seine Ehefrau, der sich als demütiger Büroangestellter nur Routinen erhofft, keine Überraschungen und sonst keinerlei Erwartungen hat. Sie ist extrem durchschnittlich, zumindest beschreibt er sie so. Und gerade das findet er gut, weil er muss sich nicht anstrengen, um sie für sich zu gewinnen. Es beginnt dann schleichend, dass die Frau anfängt, aufzuhören, Fleisch zu essen. Sie entsorgt Fleisch aus der Wohnung, sie verzichtet nach und nach auf alle tierischen Produkte, also auf Eier und Milch. Sie hat überhaupt keine Agenda, sie streitet auch nicht, sie auch erzählt auch nichts davon. Sie hat keine politischen Ziele, keine gesundheitlichen Gedanken. Es ist eine Art Totalverweigerung, es ist fast schon so eine Art Hungerstreik. Und einerseits ist, glaube ich, in meinem Aufwachsen relativ schnell klar gewesen, dass Menschen, die zum Beispiel vegan leben, ziemlich viele Alternativen haben mittlerweile. Aber in dieser Kultur in Südkorea war es quasi so eine Art, ich will nicht mehr am Leben sein. Also dem kommt das so ein bisschen nah. Und dadurch wird jede Beziehung in ihrem Leben komplett schwierig. Fleischessen gilt als gesund, es gilt als Konvention. Der Vater versucht, die Tochter zum Essen zu zwingen. Der Mann redet unentwegt auf seine Frau ein. Es eskaliert alles. Sie verletzt sich selbst, um diesem Druck und dieser Missachtung ihrer Bedürfnisse zu entgehen. Warum mich diese Ankündigung an diesen Text damals auch so interessiert hat, dass ich diesen Topos einfach spannend finde, von der Frau, die Essen verweigert, weil es gibt in der Literatur wenig Bücher, die dieses Thema literarisch behandeln. Ja, es gibt ja viele Bücher von so Menschen, die tatsächlich an einer Essstörung gelitten haben und die dann so schreiben, wie ihr Erfahrungswert ist, ihr Weg, wie sie gesund geworden sind, aber das ist nichts, was mich jetzt interessiert, sondern ich finde eben, dass diesem Thema häufiger viel gerechter wird, wenn man in der Fiktion darüber arbeitet. Ja. Oder meinetwegen auch in der Autofiktion. Das ist aber jetzt mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall geht dieser Text eben in diese Richtung und gleichzeitig arbeitet der Text aber nicht damit, dass er das so labeln würde. Ne? Also er arbeitet nicht so platt und vereinfachend. Es gibt eine Person in diesem Roman, die die Frau nicht verurteilt. Das ist der Mann der Schwester, also ihr Schwager, ein Künstler, der das spannend findet und er will den Körper der Vegetarierin mit Blumen bemalen und filmen. Ja, und die Schwester entdeckt die beiden, die sind natürlich nackt. Dann wird die Polizei gerufen. Sie sagt, okay, ich lasse euch einweisen, ihr seid komplett gestört. Und dann beginnt natürlich was ganz Typisches, das kennen wir zur Genüge, die Frau, die nicht tut, was die Gesellschaft will, die ist geisteskrank, die ist nicht ernst zu nehmen und die gehört weggesperrt und fremdbestimmt. Er kriegt eine Gefängnisstrafe. Und wie gesagt, dieser Text ist da aber nie an bestimmten Dingen entlang geschrieben. Es geht da also nicht um eine Essstörung. Es geht auch nicht per se um die Unterdrückung der Frau oder den Umgang mit psychisch Kranken, sondern eigentlich, finde ich, geht es um die Freiheit des Denkens, um das künstlerische Denken und wie dieses Denken durch gesellschaftliche Konventionen gefährdet wird. Und das mag ich an dem Buch, dass es sich so einer Eindeutigkeit verweigert. Im Prinzip ist das Buch wie seine Protagonistin. Das will nichts, das erzählt einfach was. Allerdings muss man dazu sagen, ne, es geht um künstlerisches Denken. Ja, der Künstler ist trotzdem auch so ein bisschen, finde ich, so eine Figur, die ein bisschen nervt, weil der auch sie immer als so eine Art Wesen sieht, er ist sexuell von ihr sehr erregt, ne? Das, der Frauenkörper, das Mysterium. Also die Frau in diesem Buch wird entweder als abstoßend oder als begehrenswert empfunden und nichts dazwischen, ja, oder überhaupt mal einfach nicht bewertet, was also auch schon erschütternd genug ist. Das ist einerseits also insgesamt stark an Korea und Asien als Kulturkreis gebunden, hat aber universelle rote Fäden und die begründen natürlich auch den Erfolg des Buches. Ich habe hier wieder eine kleine Kostprobe mitgebracht. Dann muss ich mal hier rübergreifen. Welche Seite habe ich dir denn rausgesucht? 154. Genau. Sie unterhält sich mit ihrer Schwester und erklärt ihr hier, warum sie überhaupt angefangen hat, mit dem Fleischessen aufzuhören. Weißt du, wie ich drauf gekommen bin? In einem Traum. Ich mache einen Kopfstand. Blätter wachsen aus meinem Körper. Und meine Hände schlagen Wurzeln. Ich verschmelze mit der Erde, endlos, endlos. Ich spreize meine Schenkel ganz weit, denn Blumen beginnen aus meinem Schoß zu sprießen. Aber dann, Inhü schaut sprachlos in ihre leidenschaftlichen Augen. Ich brauche nur eine Injektion mit Wasser, große Schwester. Ich brauche keine Nahrung. Alles, was ich brauche, das ist Wasser. Und da sind wir natürlich jetzt wieder beim ersten Text, der ganz ähnlich funktioniert hat und wo genau das eben passiert ist, was diese Frau hier versucht. Ob es ihr gelingt, erzähle ich jetzt nicht. Aber ein wirklich großartiger Text, der eben nicht nur die Verweigerung eines gewaltvollen Handelns, also dieses Essens anderer Lebewesen, verhandelt, sondern auch die Gewalt, die das wiederum hervorruft. Ja, also wirklich, es gibt keine gewaltlosere Protagonistin, die ich mir vorstellen kann, als diese Frau, die einfach nicht mehr möchte und die dann so gewaltvoll behandelt wird wegen dieser Weigerung. Wurde auch verfilmt, Du hast dich mal umgeschaut, ist hierzulande nicht erhältlich.
Nicht erhältlich, gerade zur Zeit zumindest, kann aber gut sein, dadurch, dass sie ja jetzt den Nobelpreis bekommen hat, ne, dass der Film dann auch wieder zugänglich ist bald. Ich glaube, das ist auch ein interessanter Aspekt, zumindest habe ich in der Vorbereitung auf die Folge ein bisschen darüber gelesen, dass diese Auseinandersetzung mit der südkoreanischen Gesellschaft wirklich auch sich wie so ein roter Faden durch alle Bücher zieht.
Ja.
Und dass diese, und das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, weil ich kenne das immer so, Nordkorea, das sind sozusagen die Kommunisten, da ist alles ganz düster, Südkorea alles sehr modern, am Westen orientiert. Wenn man sich dann aber das anguckt, wie das in ihren Büchern geschildert wird, ist das eine sehr, sehr patriarchale, konservative Gesellschaft, wo Frauen sich nach einem sehr klaren Drehbuch verhalten sollen und wenn sie das nicht tun, wirklich sehr krass geächtet werden. Auch das, was du jetzt mit dem Fleisch erzählst oder so, ne?
Genau.
Finde ich einfach sehr interessant, dass das auch so ein Teilaspekt ihres Werkes einfach ist.
Sie hat auch in einem Interview gesagt, dass sie sich ohne zu zögern als Feministin bezeichnen würde. Und hat in diesem Interview auch ja, sehr spannende Dinge über diese Kultur erzählt und meinte sogar, dass es eine Zeit besser war bezüglich der Frauen, um das jetzt mal so platt auszudrücken. Und dass es aber gerade
wieder so ein Backlash
gibt. Ja. Ne? Okay. Dadurch, dass es mehr Freiheiten gibt, ja, projizieren mehr Männer ihren Misserfolg auf Frauen und dadurch gibt es so ein Backlash, genau. Ja, Gewalt spielt auch in dem Roman Menschenwerk eine große Rolle. Da wird es jetzt wirklich politisch auch. Der Roman handelt von der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Korea. Und das ist auch biografisch eng mit ihrem Roman verknüpft. Denn sie ist in dem Ort Gwangju geboren, den ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit komplett falsch ausgesprochen habe.
Klang aber gut.
Da immerhin. Und der ist zum Symbol dieser gewaltvollen Unterdrückung geworden. Also sie hat da so eine biografische Anbindung. In diesem Ort hatten im Mai 1980 Studierende gegen die Militärdiktatur protestiert. Und diese Proteste sind gewaltsam niedergeschlagen worden. Und in der Folge, es gab dann so ein bisschen so ein Hin und Her, wurden bis zu 2000 Menschen ermordet. Das ist also ein großes Trauma in der südkoreanischen Gesellschaft. Es gibt so ein kollektives Schuldgefühl der Bevölkerung in Südkorea gegenüber diesen Toten, die da auf die Straße gegangen sind und ihr Leben gelassen haben. Diese Frage, warum habe ich das überlebt? Warum habe ich mich nicht eingesetzt? Die Menschen sind für unsere Werte gestorben. Das ist schon so ein, zumindest lese ich das so raus, aus dem, was sie darüber gesagt hat, so ein Konsensgedanke. Und deswegen ist auch das Buch dort so enorm erfolgreich gewesen. Ich glaube, das ist dort ihr wichtigstes Buch. Die Besprechungen bei uns waren da ein bisschen durchwachsen. Die waren insgesamt positiv, aber einerseits wird kritisiert, dass es teilweise sehr weit weggeht von den tatsächlichen Ereignissen. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen mehr dazu veröffentlicht werden. Ich habe jetzt schon so einen Artikel angeklickt, der war aber hinter der Paywall. Und solange uns niemand sein Erbe überweist für diesen Podcast, werde ich kein Geld für Paywalls ausgeben. Aber da war schon angedeutet, dass es quasi an manchen Punkten kritisiert wird, wie weit es von den Ereignissen weggeht. Und dass die Figuren, das wurde auch in der Rezension kritisiert, etwas hölzern sprechen, dass die beim, ja, dass die dem Leser, der Leserin so fremd bleiben würden. Ich habe bei meiner eigenen Lektüre vor einigen Jahren diese Verstörung echt empfunden, die diese geschilderte Gewalt hervorruft, aber mir ging es ähnlich. Also das Buch hat mich nicht so mitgenommen, obwohl es sehr drastisch ist. Und darüber hinaus ist nach all den Jahren gar nicht so viel hängen geblieben bei mir, weil das eben sprachlich mich nicht so sehr überzeugt hat. Man muss aber dazu sagen, dass das eben auch ein, dass diese Texte ja nicht in der Reihenfolge geschildert oder übersetzt werden, wie sie tatsächlich entstanden sind. Das wird für das nächste Buch, über was wir sprechen, noch wichtig sein. Und ich wollte dich noch was fragen, nämlich ob dir das auch so geht, dass du manchmal Bücher nach ein paar Jahren wieder liest und dann einen ganz anderen Eindruck von denen hast. Also die plötzlich irgendwie überraschend gut findest oder eben sehr viel schlechter, als du sie in Erinnerung hast.
Ja, total. Ich glaube nur, dass sich am grundlegenden Urteil, also ich, da verschiebt sich, glaube ich, nicht so viel, weißt du, was ich meine? Also, dass man schon irgendwie vielleicht was anderes daran findet, aber nicht, dass wenn ich ein Buch wirklich richtig schlecht fand, dass ich dann nach 10 Jahren denke, so, oh, das ist ja doch richtig, richtig gut. Also diese grundlegende Sache bleibt dann doch relativ gleich.
Ich finde nur manchmal, und da hatten wir es auch schon mal von, kann es einfach so krass helfen, sich so eine literaturkritische Einordnung vorher anzuschauen, weil man manchmal einfach selber nicht alles auf dem Schirm hat und auch nicht auf dem Schirm haben kann.
Und was es natürlich schon gibt, dass man ein Buch im absolut falschen Moment liest und dass es in einem anderen Moment man einfach diese Offenheit hat.
Ja.
Gerade wenn es zum Beispiel ein Buch ist, wo viel, wie bei Han Kang ja auch immer mal wieder so was Lyrisches auftaucht, wo man sich halt auch drauf einlassen muss.
Mhm.
Wenn du sagst, ich will den Roman jetzt einfach durchlesen, dann kann es bei ihr schon sein, dass man immer wieder an Stellen kommt, wo man denkt, was ist, soll denn das jetzt? Das ist jetzt sprachlich so ein bisschen kompliziert gebaut. Das geht jetzt mal um die Ecke. Warum muss ich jetzt hier um die Ecke? Warum darf ich nicht einfach wissen, was die Person da macht?
Ja.
Und da ist es schon so, würde ich sagen, dass bei Han Kang das auch hier ein Buch ist, wo man sich wirklich auch ein bisschen Zeit in Ruhe lesen sollte. Das ist nichts, was man mal so schnell in der Bahn so gechillt wegliest oder so.
Das stimmt.
Oder es geht einem zumindest ein bisschen was verloren, wenn man es tut. Man kann es natürlich schon.
Ich hatte ja an ihr Buch Deine kalten Hände, über das ich dir noch kurz was erzählen will, sehr hohe Erwartungen. Das ist früher geschrieben worden als Die Vegetarierin, ist aber später übersetzt worden. Es geht darin um einen Künstler, der besessen ist von Händen. Spielt auch wieder in einem Atelier in Seoul.
Ja.
Und du weißt, ich habe auch so mein Ding mit Händen und ich dachte direkt, oh mein Gott, das ist mein Buch. Dieser Künstler stellt vornehmlich Abdrücke von Frauenhänden in Gips her, macht manchmal auch Ganzkörperabgüsse Und besonders angetan haben es ihm die Hände einer Frau, Elle, eine Studentin, die sehr viel wiegt und wunderschöne Hände hat. Und das Problem ist einfach, diese Figuren sind eben sehr, sehr hölzern und so küchenpsychologisch aufgebaut. Es ist sehr einfach gemacht, ne? Da haben wir einen Künstler, der immer hinter die Fassade der Menschen schauen will. Der macht immer nur Masken von Menschen, hinter die er dann schauen will, weil in seiner Kindheit immer alles so gespielt war. Mhm. Und gleichzeitig haben wir diese junge Studentin, die so Essattacken hat, die auch sehr genau beschrieben werden und die eben, ne, immer mehr zunimmt, was dann darauf zurückgeführt wird, dass sie als Jugendliche missbraucht worden ist. Also die will sich dann in ihrem Körper verstecken. Und dann irgendwann streiten die sich auch und sie nimmt dann aus Rache an ihm irgendwie ab und hungert sich so runter. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Und dieses Motiv der Hülle, ne, das zieht sich einfach ganz stark durch den Text auch der Maske. Und das hat zwar sehr, sehr schöne Stellen, aber das wirkt so oft einfach überkonstruiert, weil es auch zu stark durchdekliniert wird. Ja, ja, es muss immer wieder so drauf gezeigt werden. Ich finde, aber am Ende, das ist einfach auch nicht so schlimm. Das ist ein frühes Buch, ein sehr frühes Buch von Han Kang. Und es ist nicht verwunderlich, dass sie sich an diese großen Texte wie die Vegetarierin eben erst heranschreiben musste. Und da ist es eher die Aufgabe so eines Verlags, finde ich, zu gucken, was übersetze ich eigentlich, in welcher Reihenfolge.
Ja, und ich glaube, was da ein interessanter Punkt ist, sie ist ja auch, sie schreibt ja auch viel Lyrik.
Ja.
Und ich glaube, eine Lyrikerin, die Romane schreibt, in denen die Poesie eine Rolle spielen soll, muss ich da ganz anders rantasten, als jemand, der einfach sagt, ich versuche jetzt auch einen Thriller zu schreiben, weißt du, dann hast du so das Muster, wie das funktioniert und dann ist das der erste vielleicht noch nicht so spannend oder so, aber trotzdem funktioniert der halt relativ leicht in dem Raster. Ich würde sagen, Han Kang ist so eine Art von Autorin, die wirklich ihre eigene Sprache suchen muss beim Romanschreiben und das kann wirklich, wie du sagst, dauern und da können dann eben manchmal Figuren auf der Strecke bleiben, weil man sich irgendwie auf die Sprache konzentriert oder auf ein bestimmtes Bild, was man durcharbeiten will. Und das ist dann einfach eine andere Form und das muss man dann zusammenbringen.
Richtig. Sie hat ja dann auch, bevor wir zu diesem neuen Roman kommen, den du gelesen hast, den ich noch gar nicht kenne und ich bin sehr gespannt, was du erzählen wirst, hat sie ja auch noch ein Buch geschrieben, das ganz anders eben funktioniert als ihre Romane. Das Buch heißt Weiß. Es ist ein Buch über Schmerz und Erinnerung und ausgelöst dadurch, dass Han Kangs Mutter zwei Kinder im Säuglingsalter verloren hat. Und verknüpft ist dieser Verlust, es geht da vor allem um das eine Kind, immer mit der Farbe Weiß für die Autorin. Sie versucht in diesem Buch herauszufinden, wo sie diese Farbe findet und was das für die Trauer bedeutet und für den Verlust dieses Kindes. Das geht eben los damit, dass dieses tote, neugeborene Kind in ein weißes Hemdchen und eine weiße Decke gewickelt wurde. Und davon ausgehend erzählt sie von Reis, von Salz, von Nebel, von der Milchstraße, einem Taschentuch, Schnee, allem Möglichen, was eben weiß sein kann. Das sind kurze poetische Fragmente, sehr gefühlvoll, sehr aufgeladen, teilweise auch pathetisch. Da ist man ja hier bei uns sehr empfindlich, was Pathos betrifft. Ja. Ne? Das ist immer gleich so ein Merkmal, Kitsch-Pathos, dafür, dass irgendwas nicht so stimmig ist. Aber ich finde, wenn man da so ein bisschen großzügiger mit umgeht, dann ist das trotzdem ein sehr, sehr toller Text. Da geht es eben viel um das Reine, das Erhabene, die Seele. Das ist auch ein krasser Gegensatz zu dem sonst sehr kühlen, schlichten und beobachtenden Ton, ne, der Romane. Aber ich finde einfach, da muss man auch jemandem so ein bisschen so eine sprachliche Entwicklung zugestehen oder ein neues ausprobieren, gerade wenn jemand eine Lyrikerin ist, eigentlich einen Lyrikhintergrund mitbringt und wenn es dann um so ein krass persönliches Thema geht. Ich habe es jedenfalls sehr gern gelesen. Ich mag ja so frei assoziierte und persönliche Bücher, war nominiert für den Booker-Preis und eine Miniatur will ich dir vorlesen. Die heißt Zuckerwürfel. Im Alter von etwa 9 Jahren ging sie mit der jüngsten Schwester ihres Vaters in ein Café. Dies war ihr erster Ausflug dieser Art und das erste Mal, dass sie Zuckerwürfel sah. Die viereckigen, in weißes Papier eingewickelten Quader erschienen ihr makellos, um nicht zu sagen nahe der Perfektion. Sie glaubte, so etwas nicht verdient zu haben. Vorsichtig öffnete sie das Papier, strich über den weißen Zuckerwürfel, brach eine kleine Ecke ab, probierte vorsichtig mit der Zungenspitze, knabberte verzückt an der süßen Oberfläche und ließ ihn schließlich in ein Wasserglas gleiten, wo sie fasziniert beobachtete, wie er sich langsam auflöste. Mittlerweile mag sie Süßes nicht mehr so sehr. Aber wenn sie ab und zu einen Teller mit Zuckerwürfeln sieht, dann hat sie immer noch das Gefühl, etwas Wertvolles vor sich zu haben. So, und jetzt bin ich richtig neugierig, ehrlich gesagt, auf dieses neue Buch. Eine Sache möchte ich aber vorher noch sagen. Also, ich habe ihre Website mal verlinkt, denn schaut euch das an. Diese Bücher sind wirklich schön gemacht, vor allem die Originale in Korea. Und ich finde ehrlich gesagt, dieses Cover von Griechischstunden, es sieht einfach fürchterlich aus. Was soll das denn sein? Also vor allem im Vergleich zu diesem wunderschönen künstlerischen Covern, also ist Geschmackssache okay, geschenkt, aber ich habe mich echt ein bisschen gewundert.
Ja, okay, was sehen wir auf diesem Cover? Wir sehen ein Gesicht einer koreanischen Frau und das ist, wie nennt man das? Ist das eine Spirale?
Ja, eine eckige Spirale.
Eine eckige
halt,
Spirale,
ne?
Die so quasi deren Zentrum sie ist.
Genau, dieses Gesicht.
Und dann steht in so einer wie gemalten Schrift, könnte man sagen, Griechischstunden da und der Name der Autorin. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache, ne? Ja. Ich finde es gar nicht so schlimm wie du.
Okay,
aber ich kenne auch nicht das Original und das ist wirklich auch ein Geschmacksding. Ja, Griechischstunden ist ihr, zumindest jetzt hier, neuester Roman.
Ja.
Schauplatz ist Seoul. Du hast uns ja schon erzählt, welche Rolle die Stadt für sie spielt. Und ich habe vieles, von dem du jetzt erzählt hast, so auf die ein oder andere Weise wiedergefunden. Hier geht es um eine Frau, die hat das Sorgerecht für ihren 9-jährigen Sohn verloren. Da spielt wieder die koreanische Gesellschaft eine Rolle. Sie ist einfach finanziell nicht so gut aufgestellt wie ihr Mann, was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass der Mann einfach wesentlich leichter an den Job kommt. Und ihr wird halt einfach Sorgerecht entzogen, relativ schnell. Und sie darf ihn einmal sehen in 14 Tagen. Und der Schock darüber ist so groß, dass sie das Reden eingestellt hat. Beziehungsweise, man weiß nicht genau, warum sie das Reden eingestellt hat, aber um diese Zeit rum stirbt, glaube ich, auch noch ihre Mutter und irgendwie hat sie aufgehört zu reden. Das ist etwas, was ihr schon mal passiert ist in ihrer Kindheit und hat sie ganz, ganz lange nicht mehr geredet. Und irgendwann hat sie dann wieder angefangen, erstaunlicherweise, weil sie ein französisches Wort gehört hat und diese Sprache irgendwas in ihr zum Klingen gebracht hat.
Wow.
Und dann hat sie wieder angefangen. Jetzt redet sie aber wieder nicht. Und was sie macht ist, sie überlegt, wie sie sozusagen diesem Zustand Herr werden kann und beginnt wieder eine Sprache zu lernen, nämlich Altgriechisch. Und ansonsten verbringt sie aber eigentlich ihre Tage damit, durch die Stadt zu streifen und hat halt einen extremen Druck, weil sie genau weiß, wenn sie nicht redet, dann wird sie ihren Sohn halt nicht mehr wiederbekommen. Ne? Also dann hat sie gar keine Chance so. Es ist sowieso schon schwierig, sie hat sowieso schon kaum noch eine Chance auf diesen Sohn und sie sieht ihn halt alle 14 Tage einmal.
Ich finde es total spannend, was du jetzt beschreibst. Das erinnert mich schon wieder so stark an diese Frauenfiguren, die ich von ihr so kenne,
genau.
Die nie rumschreien, die nicht sauer werden, sondern die sich immer mehr in sich selbst zurückziehen.
Auch dieser Kampf, wie der beschrieben wird, ne? Dieser Kampf um diese Sprache oder dass sie weiß, sie braucht die Sprache. Das wird aber nie so beschrieben, dass irgendwie die Figur, sage ich mal, im Kopf sagt, ich muss das jetzt schaffen, weil sonst wird mir mein Sohn, das wird eher so nebenbei erzählt, dass das halt die Konsequenz dann wahrscheinlich ist.
Ja.
Aber du kannst es nicht durch diese Figur, es gibt nicht so diese willensgetriebene Figur, aber was es halt schon gibt ist, und das hat mich dann an die Vegetarierin auch wieder erinnert, es gibt halt schon eine Entscheidung irgendwie nicht mehr zu reden. Also ne, vielleicht nicht so deutlich durchdekliniert oder deutlich gesagt, wie du das an der Stelle vorgelesen hast von der Vegetarierin, aber es gibt diese Entscheidung irgendwie schon, weil man weiß schon, es liegt schon an ihr, warum sie nicht mehr redet, auch wenn sie selber nicht die perfekte Erklärung dafür hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Mann, das ist der Griechischlehrer, der Altgriechischlehrer, der ist in der Jugend nach Deutschland gegangen, hat da diese Migrationserfahrung gemacht, also eine Entfremdung sozusagen in einem anderen Land, hat dort mit seinen Eltern gelebt und dann auch studiert, Sprachen studiert. Und bei dem ist es sozusagen so, das, was ihn oder sein Leben beeinflusst, kommt von außen. Und zwar ist es so, er hat schon seit seiner Kindheit eine Augenkrankheit und er weiß, er wird immer mehr erblinden. Und er steht, als diese zwei sich begegnen, in diesem Altgriechischkurs, steht er quasi kurz vor Blindheit. Und da gibt es auch Briefe und die Ich-Perspektive für ihn. Sie ist eher personal erzählt und das wechselt immer so zwischen den beiden hin und her. Und bei ihm geht es halt so ein bisschen fast so darum, du kennst ja diesen Topos vielleicht, wenn Leute so am Ende ihres Lebens versuchen, nochmal alles so klar zu kriegen.
Ja.
Und bei ihm ist das halt so, weil er weiß, er ist bald in der Dunkelheit Und dann irgendwie meldet er sich nochmal bei einer Frau, in die er unfassbar verliebt war. Mhm. Er kriegt irgendwie mit, dass ein Freund, den er in Deutschland kennengelernt hatte und der auch sehr krank war, gestorben ist und macht sich da nochmal so drum Gedanken.
Ist das so überfrachtet, wie man das denken kann in dem Moment? Weil es erinnert mich ein bisschen an Deine kalten Hände, wo auch so zwei sehr starke Figuren aufeinandertreffen, die so eine krasse Geschichte mitbringen. Und ich finde, das ist ja schon eigentlich wieder geil, ne? Die eine verliert die Sprache.
Genau.
Der andere verliert das Licht, das Augenlicht. Und das ist ja eigentlich schon wieder so eine krasse Konstruktion. Aber ich würde so hoffen, dass es in diesem Buch halt nicht passiert, dass das so mit dem Zaunpfahl, sagt man das so, reingeprügelt ist.
Ich glaube, das, was sie hier geschickt macht und vielleicht auch geschickter als in dem anderen Buch ist, dass diese Figuren sich eigentlich kaum begegnen.
Mhm.
Also die begegnen sich eigentlich ganz am Schluss. Sie begegnen sich natürlich faktisch schon, weil die diese Kurse zusammen haben. Aber es gibt auch so kleine Beschreibungen, dass sie eigentlich gar nicht so ein Interesse aneinander haben. Die checken sich quasi mal so kurz ab und dann steht da so, ja, also ihnen war schon bewusst, dass sie irgendwie im selben Raum sind und sie haben mich schon immer wahrgenommen, aber es gab halt nicht so richtig dieses gegenseitige Interesse. Und ich glaube, das macht es aber sehr stark, weil dadurch bist du immer in den einzelnen Perspektiven und hast ganz viel Innenwelt, was Han Kang dann in sehr schönen Wörtern eben beschreiben kann, und hast aber weniger so, dass du es von außen quasi gegenprüfen musst, weißt du, dass du dann lauter so Szenen hast, wo er so sagt, so, ich kann nichts sehen, und sie sagt irgendwie, ich kann ja nichts reden, also muss es ihm aufschreiben. Also am Ende kommt natürlich dieses, und sie führt das aber, finde ich, das fand ich sehr schöne, schöne Momente, wo das zusammengeführt wird. Ich würde trotzdem sagen, dass das Buch teilweise sehr, sehr berührend ist und teilweise aber auch sich so im einfachen Lesen manchmal verweigert oder man denkt, okay, du wechselst jetzt wirklich schon wieder die Perspektive oder du springst jetzt einfach irgendwo hin. Und ich glaube, man muss wirklich im Hinterkopf behalten, dass sie auch Lyrikerin ist und dass das auch eine Rolle spielt irgendwie für diese Art der Romane. Ich habe das oft mit Leuten, die halt sehr zentral auch für die Lyrik sehr zentral ist, dass man dann bei den Romanen einfach sich da auch so ein bisschen drauf einlassen muss und dass man auch sagen muss, okay, dann wird es jetzt halt auch mal ein bisschen kompliziert, dann dauert es jetzt auch mal ein bisschen, dann muss ich mich irgendwie da drauf einlassen. Insgesamt ist das aber eine sehr beglückende Leseerfahrung, würde ich sagen, wenn man nicht so das an einem Wochenende weglesen will, sondern wenn man einfach sagt, so, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Es wechselt und handelt auch sehr, sehr viel von Sprache. Also man hat auch Originalwörter da drin, in Koreanisch, in Altgriechisch und sowas, und fragt halt auch nach der Bedeutung von Sprache. Und ich habe auch eine Stelle mit, die ich mal vorlesen will. Ich finde auch bei Han Kang irgendwie cool, dass diese Bücher dann auch entsprechend vom Schriftbild einfach mal ein bisschen anders aussehen als das, was man so kennt. Weißt du, es ist nicht alles Blocksatz von vorne bis hinten, sondern es löst sich auch mal auf. Du hast mal so ein paar einzelne Sätze, mal irgendwie Wörter. Und ich lese das einfach mal vor, ohne irgendwas dazu zu sagen.
Sprichst du jetzt Altgriechisch mit uns?
Aber sicher. Das habe ich doch gelernt. Extra für das Buch noch, extra für die Folge. Wir mussten ja sonst nicht so viel vorbereiten, dann habe ich einfach noch ein paar Kurse Altgriechisch genommen. An dem Tag, als du mich in deine Arme nahmst, habe ich wohl bebend vor Klarheit das zarte, glühende und unverstellte dieser Geste verstanden. Dass der menschliche Körper eine traurige Angelegenheit ist, hohl, weich und verletzlich. Die Arme, die Achselhöhlen, die Brust, die Leiste, dieser Körper zum Umarmen geboren und dazu Lust darauf zu machen. Zumindest einmal hätte ich deine Umarmung herzlich erwidern sollen, bevor es vorbei war. Das hätte mir nicht wehgetan. Ich wäre daran nicht zerbrochen, es hätte mich nicht umgebracht.
Wow, was für ein gutes Zitat, um überhaupt zusammenzufassen, was Han Kang in ihrem Schreiben so beschäftigt, ne? Weil dieser Körper und seine Verletzlichkeit, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Element. Und entweder es geht um Individuen, die an ihrem Körper oder an anderer Leute Körper zugrunde gehen, oder es geht eben um diese kollektive Gewalt oder beides.
Ja, das ist ein schöner Punkt, um da Schluss zu machen, und ich glaube, ich freue mich jetzt einfach total darauf, dass, wie du gesagt hast, ihr ganzes Werk noch weiter übersetzt wird. Ich kann mich noch erinnern, als wir damals vor einem Jahr uns mit John Fosse beschäftigt haben, da gab es ja dann, irgendwie war alles ganz schnell vergriffen. Und jetzt, dann kam aber wirklich, da kommt jedes Mal dann so eine Welle, ne?
Ja.
Es gibt im Buchladen dann plötzlich ganze Tische, wo nur noch diese Bücher rumliegen. Und ich denke, das wird bei Han Kang auch passieren, dass alles, was irgendwie veröffentlichbar ist, wird bald veröffentlicht sein. Und ich glaube, dann können wir auch noch ab und zu drauf zurückkommen. Aber es lohnt sich, diese Autorin zu entdecken.
Was vom Tage,
was übrig, vom Tage blieb. Übrig blieb.
Lynn, wir wollen heute an Dylan Thomas erinnern. Er ist am 27.10.1914 in Swansea geboren, in Wales, und wäre jetzt also 110 Jahre geworden in dieser Woche. Und er ist am 9.11.1953 in New York verstorben, nach einer Nacht mit sehr viel Alkohol. Also der hatte ein kurzes und sehr bewegtes Leben. Dazwischen hat er gearbeitet als Journalist für Zeitungen, für den Rundfunk. Er hat während des Zweiten Weltkrieges für die britische Propaganda geschrieben, also so kleine Propagandafilme quasi geschrieben, hat Kurzgeschichte geschrieben, Gedichte, Drehbücher. Und vielleicht am berühmtesten ist er aber für ein Stück geworden, das oft als Theaterstück aufgeführt wird, was aber eigentlich ein Radiostück ist. Mhm. Und das heißt Under the Milkwood. Und er erzählt von so einer kleinen Wales Gemeinschaft, also einer kleinen Gemeinschaft in Wales, einem kleinen Dorf könnte man sagen. Und darin kommt ein Gedicht vor oder ein Text, der sich an einen alten Mann richtet, der sein Gedächtnis verliert. Also jemand redet quasi mit seinem Vater, der dabei ist, sein Gedächtnis zu verlieren. Und der heißt Don't Go Gentle in That Good Old Night, und auf Deutsch Geh nicht gelassen in die dunkle Nacht. Und ich habe jetzt eine Übersetzung gefunden im Internet von Kurt Meyer-Klasons, und dann können wir mal reinhören. Dank dir.
Ja, ich lese es vor, und da ist es aber die gute Nacht, ne?
Genau. Und wir haben natürlich den Vorteil, wir haben mal wieder ein Gedicht zum Ende.
Ja, das ist nicht schlecht. Ich lese es vor, so schön ich kann. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Brenn, Alter, rase, wenn die Dämmerung lauert. Im Sterbelicht sei doppelt Zorn entfacht, weil kein Funken je ihr Wort erbracht, weise, gewiss, das Dunkel rechtens dauert, geh nicht gelassen in die gute Nacht. Wer seines schwachen Tuns rühmt künft gebracht, im Sinken hätt nur grünes Blühen gedauert, im Sterbelicht bis doppelt Zorn entfacht. Wer Jagd und Preis der fliehenden Sonne macht und lernt zu spät, dass er nur sie betrauert, geh nicht gelassen in die dunkle Nacht. Wer todesnah erkennt, im blinden Schacht, das Auge blind noch blitzt und froh erschauert, im Sterbelicht ist doppelt Zorn entfacht, und du, mein Vater, dort auf der Todeswacht, Fluch segne mich, von Tränen Wut vermauert, geh nicht gelassen in die gute Nacht, im Sterbelicht ist doppelt Zorn entfacht.
Wir stoßen an auf Dylan Thomas.
Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.